Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Von nun an ging's bergab, könnte man mit Hildegard Knef sagen. 1955 war in der Bundesrepublik Peak Streckennetz, wie es so schön auf Denglisch heißt. Vor 70 Jahren also hatte das Schienennetz seine größte Ausdehnung und reichte bis in die hintersten Winkel der Republik. Damit endete die Expansionsphase eines gewaltigen Projektes, das das Land veränderte. Ulrike Köppchen hat dazu mit dem Bahnhistoriker Christopher Kopper gesprochen.
Ja, das war so, dass in den Jahren nach dem Krieg dann das deutsche Bahnnetz wieder weitestgehend hergestellt wurde, bis auf wenige Ausnahmen. In der DDR gab es zwar Demontagen durch die sowjetische Besatzungsmacht, aber 1950 begann man dann einen Außenring um Berlin herum zu bauen. Auch in Westdeutschland gab es dann die ersten Streckenneubauten. Das ist der Grund, weshalb dann eher zufällig 1955 dann das Netz seine größte Länge erreicht.
Danach ging es dann aber auch gleich schon wieder bergab, zumindest in Westdeutschland.
Das ist der Stadtbahnhof von Lahr bei Offenburg in Baden, an den westlichen Hängen des Schwarzwaldes gelegen. Und hier wird es bald ruhiger zugehen, denn morgen Abend fährt zum letzten Mal ein Personenzug hier ab.
Seit den 60er Jahren gab es dann auch die ersten Streckenstilllegungen von normalspurigen Nebenbahnstrecken der Deutschen Bundesbahn, die nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden konnten, also Strecken vor allen Dingen in ländlichen Räumen.
Dass die Bahn mal ein solcher Problemfall werden würde, hätte in den Anfangsjahren wohl niemand gedacht. Als am 7. Dezember 1835 der erste Zug in Deutschland von Nürnberg nach Fürth rollt, ist das für die Zeitgenossen eine Sensation. Für manche verbunden mit der Ahnung, dass das auch eine gesellschaftliche Revolution bedeutet.
Beispielsweise vom hannoverschen König Ernst August ist der Satz überliefert, dass er gar nicht will, dass das Volk ebenso schnell fahren konnte wie er. Aber Ernst August wurde dann bald eines Besseren belehrt. Auch in Hannover wurden dann Eisenbahnen gebaut.
Bevor man daran denken konnte, Eisenbahnen zu bauen, brauchte es allerdings erst einmal ein Streckennetz. Ganze Heerscharen von Streckenarbeitern, häufig ehemalige Landarbeiter, graben sich mit einfachstem Werkzeug durch Felsgestein, um Tunnel zu bauen, schleppen und verlegen Holz- und Metallplanken. Eine elende Arbeit und es kommt zu vielen tödlichen Unfällen. Für die Eisenbahnunternehmer dagegen ist das Projekt Streckenausbau eine wahre Goldgrube.
Der Bau der Eisenbahn hat sich selber finanziert, brachte sogar Gewinne. Das heißt, der Staatshaushalt musste dann für den Eisenbau gar nicht selber in den eigenen Etat reingreifen.
Der Streckenbau wird in den ersten Jahrzehnten größtenteils durch Aktiengesellschaften finanziert.
Ja, das war so, dass die privaten Bahngesellschaften zunächst vom Staat eine Konzession erhielten, eine Linie zu bauen. Und dann hatten sie das Recht, Grundstücke zu kaufen oder auch, wenn nötig, zu enteignen.
Anders als heute, wo in langwierigen Planfeststellungsverfahren viele Akteure Sand ins Getriebe streuen können, ist die Planung im Obrigkeitsstaat vergleichsweise unkompliziert. Und Wutbürger, die gegen Infrastrukturprojekte Sturm laufen, gibt es damals auch nicht. Höchstens ein paar Wutbauern. Aber die haben nicht viel zu sagen. Wie eine Krake frisst sich das Schienennetz fortan durchs Land. 1850 gibt es 6000 Kilometer Eisenbahnstrecke, 1870 schon fast 20.000. Und mit der deutschen Reichsgründung 1871 geht es dann erst richtig los, sodass sich 1910 durchs Deutsche Reich ein dichtes Schienennetz von etwa 60.000 Kilometern Länge zieht. Das genauso wie der Bahnbetrieb mehr und mehr unter die Kontrolle des Staates gerät. Vor allem, als sich nach dem Börsencrash von 1873 viele Privatinvestoren aus dem Eisenbahngeschäft zurückziehen. Eine Goldgrube bleibt die Bahn trotzdem.
Die Eisenbahngesellschaft brachte in Preußen in guten Jahren bis zu 250 Millionen Goldmark Gewinn. Das war ein nicht geringer Teil des gesamten preußischen Staatshaushalts.
Als der Erste Weltkrieg ausbricht, ziehen Hunderttausende Deutsche unter Jubel in den Krieg. Viele von ihnen mit der Bahn. 4 Jahre später von Jubel keine Spur mehr. Deutschland ist besiegt, das Schienennetz verschlissen. Hinzu kommt, die Reichsbahn ist in die Reparationsverpflichtungen des Versailler Vertrags eingebunden und muss dafür jedes Jahr 660 Millionen Reichsmark aufbringen. Neu gebaut wird, abgesehen von S-Bahn-Netzen, nach 1919 nur noch wenig. Aber das Streckennetz wird modernisiert.
Jetzt fährt er schon mit der Geschwindigkeit eines Voraufzuges. Halt mal hin zum Geräusch. Jetzt hat er schon Personenzuggeschwindigkeit.
Das bekannteste Beispiel war die Strecke zwischen Hamburg und Berlin, die jetzt mit großem Aufwand total renoviert wird. Die wurde damals für eine Geschwindigkeit von 160 Kilometern ausgebaut. Das war damals im Weltmaßstab ein Rekord. Und das führte dazu, dass dann ein Schnelltriebwagen, der sogenannte fliegende Hamburger, die Strecke von Hamburg nach Berlin in etwas mehr als 2 Stunden schaffte.
Der fliegende Hamburger ist damals der schnellste Zug der Welt. Seinen planmäßigen Betrieb nimmt er im Mai 1933 auf. Da sind bereits die Nationalsozialisten an der Macht. Die interessieren sich allerdings mehr für den Bau der Autobahn als für den Ausbau des Verkehrsnetzes der Bahn. Erst als der Zweite Weltkrieg ausbricht, wird die Bahn für die Politik wieder interessant.
Die Eisenbahn war das Rückgrat des Transports der Wehrmacht. Die Autobahnen spielten dabei fast keine Rolle. Und sie war das Rückgrat für die gesamte Kriegswirtschaft.
Bis die Alliierten 1944 damit beginnen, gezielt Eisenbahnanlagen zu bombardieren.
Es waren also erst die Generäle der US Air Force, die nach der Beratung mit Wirtschaftsexperten 1944 darauf kamen, dass man die deutsche Kriegswirtschaft am besten lahmlegen könnte, wenn man die großen Rangierbahnhöfe und die großen Strecken von Westen nach Osten, vor allen Dingen vom Ruhrgebiet nach Osten, zielgerichtet bombardiert.
Als Deutschland im Mai 1945 kapituliert, ist das Schienennetz stark beschädigt. Besonders hart trifft es Ostdeutschland, wo das Streckennetz massiv rückgebaut wird. Die sowjetischen Besatzer demontieren zahlreiche Gleisanlagen. Insgesamt sind fast 12.000 Kilometer Schiene betroffen. In Westdeutschland geht der Wiederaufbau der Gleisanlagen dagegen zügig voran.
Man setzte dann die Strecken, die zerstört oder beschädigt waren, dann mehr oder minder provisorisch in Gang, baute Pontonbrücken und Hilfsbrücken, um die zerstörten Brücken zu ersetzen und wieder Eisenbahnverkehr ermöglichen. Und tatsächlich waren auch die meisten Bahnstrecken schon 1948, zum Zeitpunkt der Währungsreform, im Westen Deutschlands zumindest wieder befahrbar.
Aber die Bahn ist schon Mitte der 50er Jahre mit fast 5 Milliarden D-Mark verschuldet. Denn sie muss die Kosten des Wiederaufbaus selbst tragen. Darin offenbart sich ein Denkfehler, der die Situation der Bahn bis heute prägt, findet der Historiker Christopher Kopper. Denn Politiker sind offenbar immer noch davon ausgegangen, die Bahn sei wie im 19. Jahrhundert das Huhn, das goldene Eier legt, als stünde sie nicht längst einer immer härter werdenden Konkurrenz von Pkw, Lkw und Flugzeug gegenüber. Und als wäre der Schienenverkehr immer noch profitabel. Obwohl er das im Grunde seit fast 100 Jahren nicht mehr ist.
Man hatte damals in den 50er noch den Gedanken, dass die Eisenbahn ihre gesamten Aufwendungen selber auch erwirtschaften kann. Hat ihr dann die zwei unvereinbaren Ziele gesetzt, sie soll gemeinnützig operieren, also mit Sozialtarifen, mit günstigen Tarifen für Güterverkehr. Andererseits soll sie aber auch vom Staat keine Zuschüsse beanspruchen, ja sogar noch Gewinne erwirtschaften. Und man hatte also sehr schnell gemerkt, das funktioniert nicht, aber es hat sehr lange gedauert, wie man dann die Konsequenzen gezogen hat.